Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst hier in der FEG Bünde. Seid herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch trotz des schönen Sonnenwetters auf den Weg gemacht habt und gesagt habt, wir gehen jetzt nicht spazieren, sondern wir gehen erst einmal hier zum Gottesdienst. Es ist toll, wenn man hier zusammen sein kann, denn wir wissen, dass Jesus uns verheißen hat, er ist hier mitten unter uns. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch, sagt Jesus. Und daran wollen wir uns jetzt erinnern und freuen uns auf diesen Gottesdienst mit einem ganz bunten Programm. Ich weiß nicht ganz genau, ob heute Gäste hier sind. Auf jeden Fall möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Braun und ich führe heute so ein bisschen durch diesen Gottesdienst und werde den Gottesdienst ein bisschen moderieren. Ja, ganz herzlich willkommen, wenn du das erste Mal oder vielleicht auch das zweite Mal hier zu Gast bist. Fühl dich wohl und sei einfach dabei und lass dich einfach so ein Stück weit mit hineinnehmen in das, was wir heute hier gemeinsam im Gottesdienst erleben werden.
Ihr Lieben, seid ihr gut drauf? Seid ihr noch entspannt? Geht's euch gut? Na, mal gucken, wie es euch in einer halben Stunde geht. Ich hoffe auch gut. Ich habe gestern ein bisschen was gebaut. Ab und zu muss man das mal, wenn so die Wünsche und Ansprüche, die man hat, nicht ganz zu dem Kontostand gehören, irgendwie, den man so hat. Und dann. So, ich habe euch ein, zwei Fotos mitgebracht in meiner ungrenzlichen Bescheidenheit und so. Wenn ihr euch das mal anguckt, das war gestern das Projekt. Das Projekt war gestern Bücherregal bauen. Ich hab noch so ein Haus mit so Jalousien draußen, Kästen drinne. Und da war einfach ein Platz im Wohnzimmer frei, wo ich gedacht hätte, so die Bücher, die ich habe, und ich habe mir jetzt neulich noch mal ein paar mehr Bücher gekauft und dann vermehren sie sich ja, wenn man die zu lange alleine lässt. Und jedenfalls habe ich da gemerkt, mein Bücherregal, ich habe da keine Bücher mehr reingekriegt, also brauche ich ein Bücherregal neues. So, habe ich mir dann einfach mal so gebaut. Und zwar, ich habe so ein kleines Holzlager und dann so nächstes Foto. Macht man das dann so ein bisschen sauber mit so einem Hobel? Das ist nicht so schwierig. Mein Glück war, dass mein Großvater, mein Opa war Tischlermeister. Der hat mir so ein paar Sachen gezeigt. Unter anderem, wie man so ein Brett, was man erstmal relativ rau kauft, wenn man das vom Holzhändler irgendwie so bekommt, dass man das ein bisschen schön glatt macht. Und im nächsten Bild ist das Regal. Ja. Danke, mit der Reaktion habe ich gerechnet, ihr seid sehr lieb. So, da ist das Regal. So, es geht heute geht es mir um Gemeinschaft. Heute geht es mir darum, wofür ist Gemeinschaft gut? Wofür brauche ich andere Menschen? Ich habe zum Beispiel, seitdem ich ein Haus habe, etwas gelernt, was für mich auch nicht mir unbedingt in die Wiege gelegt wurde. Ich bin ein sehr unabhängiger Mensch. So bin ich auch erzogen worden und so groß geworden. Aber seitdem ich ein Haus habe und seitdem es YouTube gibt, kann ich alles. Fast alles. Also niemand von euch, also Sandra käme nicht auf den Gedanken, obwohl ich jetzt irgendwie zwei Hochschulabschlüsse habe und kein so schlechtes Abi, dass ich mir jetzt ein Buch kaufe, keine Ahnung, Zahnmedizin für Einsteiger, und nach zwei Wochen komme ich zu ihr und sage, hey, guck mal, das habe ich gelesen, das kann ich, mach mal auf. Das ist, wenn man YouTube falsch liest. Aber tatsächlich, seitdem ich so ein Häuschen habe, eben seitdem wir so ein Häuschen haben, wo wir rausgucken dürfen seit 13, 14 Jahren, ist so, machst du halt so manches halt auch selber. So, und immer wenn so eine neue Herausforderung kommt, dann was mache ich dann zuerst? Ich gucke natürlich bei YouTube rein. So, weil ich dann denke, irgendwie so, wie machen das die anderen Freds? Und seitdem kann man bestimmte Sachen. So. Gemeinschaft. Der Sinn von Gemeinschaft ist, dass man nicht unbedingt die Fehler anderer Leute ein zweites Mal wiederholt. Wie kommt man zu Fehlern? Tja, wie kommt man zu Fehlern? Fehler passieren und wir tun uns, und wir haben auch eine Kultur, wo wir uns mit Fehlern irgendwie schwer tun. Wir haben so eine Kultur, wo man sagt irgendwie, boah, Fehler ist ja immer blöd, oder? Fehler ist so, das kann so peinlich sein, wenn man irgendwie so einen Fehler gemacht hat irgendwie. Was war mein letzter peinlichster Fehler? Ich überlege mal gerade. Dass ich jetzt so lange überlegen muss, liegt nicht daran, dass ich nur wenige Fehler mache, sondern was kann ich gut erzählen, was jugendfrei ist? Wahrscheinlich müsste Steffi erzählen. Es fällt mir noch was ein. Aber ich finde, Fehler sind ganz wichtig, weil Fehler haben auch eine Aussagekraft. Fehler haben nämlich eine Aussagekraft, so geht's nicht. Und das ist auch ein Erkenntnisgewinn. Jahreslosung. Die Jahreslosung in diesem Jahr, ich habe sie euch einmal mitgebracht, ihr müsstet dran vorbeigelaufen sein. So, und diese Jahreslosung finde ich super. Prüfet alles und behaltet das Gute. Auch Thessalonicher Brief. Wichtig ist, dieser Satz, prüfet alles und behaltet das Gute, das steht im Thessalonicher Brief am Ende. Und es steht am Ende und Paulus zählt so ein paar Sachen auf, wie man sie so aufzählt, wenn man nochmal was irgendwie Wichtiges mitzuteilen hat. Das, was er vorher Wichtiges erzählt hatte, das hat er ein bisschen länger ausgeführt. Zum Schluss haut er noch so ein paar Sätze raus. Wichtig ist, ein Satz davor, ein Vers davor, da geht es um prophetische Rede. Und das ist ein unmittelbarer Bezug dazu. Aber wichtig ist auch generell zu wissen, nochmal eine Aufzählung von verschiedenen Ratschlägen zum Schluss vom lieben Paulus. Und das ist einer, der in diesem Jahr zur Jahreslosung geworden ist. Das ist ein Fehler. Ich bin keiner, der morgens irgendwie früh aufsteht und sagt, doch, ich bin einer, der relativ früh morgens aufsteht, aber ich bin morgens kein Bibelleser. Ich lese viele andere Sachen morgens irgendwie so, aber ich lese morgens irgendwie nicht die Bibel. Ergibt sich nicht so, erschließt sich mir nicht so. Dass es aber für mich nicht funktioniert oder ich das nicht mache, heißt es nicht, dass es gut ist oder dass du es nicht machen brauchst, weil du sagen kannst, der Stefan macht es auch nicht, der sieht ja auch gut aus und dann macht er einen Eindruck so. Also brauche ich das eigentlich. Nee, also das guckt bitte jeder für sich selber. Was wir aber machen ist, wir haben so die Losung. Und das finde ich total super. Das ist nicht, wie man so meint und wie mal einer so sagte, sondern so eine fromme Antwort auf das Tageshoroskop, sondern tatsächlich, das ist so Gottes Wort für den Tag. Und was ich dann ein bisschen spooky finde, ist, dass tatsächlich viele Sachen dann plötzlich dann doch im Tag eine Relevanz bekommen. Vielleicht, weil man sich selber darauf einstellt, so ein self-fulfilling prophecy. Aber auf jeden Fall begleiten uns die Tageslosung morgens immer oder häufig in den Tag so zum Start. Und manchmal stehen auch ganz witzige Sachen drin. Aber nochmal. Und das ist die Jahreslosung. Und die Jahreslosung in diesem Jahr, prüfet alles und behaltet das Gute, hat eigentlich ein Oberthema und ein Subthema. Das Oberthema davon ist eigentlich Gemeinschaft. Das Oberthema davon ist Gemeinschaft. Und das Subthema ist auch Gemeinschaft. Kann man sich heute ganz einfach merken. So, zwei Teile Gemeinschaft. Warum ist Gemeinschaft wichtig? Ich warne schon mal vorweg, ich kann nicht malen. Aber ich mache das ein bisschen rudimentärer, dann kann das jeder verstehen. So. Wofür braucht der Mensch Gemeinschaft? Ich mache mal ein Beispiel. Fußball. Fußball funktioniert meistens nach folgenden Gesetzmäßigkeiten. Das sind so, ich würde mal sagen, das sind die zur Verfügung stehenden Menschen in OWL, die da drin sind. So. Außen, ich sag mal so, dritte Liga. Gibt so, wer sich nicht auskennt, gibt unterschiedliche Fußballligen irgendwie so. Einer meiner mir näher stehenden Vereine, Arminia Bielefeld, spielt in der dritten Liga. Jetzt ist es so, von außen wollen 17 andere Mannschaften, 18 sind's, ne? So, wollen meiner lieben DSC ans Leder. So. Und zwar jedes Mal. Ich habe noch nie erlebt, dass wenn ich ins Stadion komme, die andere Mannschaft kommt, dass die unten hingehen und sagen, ey, weißt du was? Ey, ihr habt hier so ein schönes Stadion. Das Wetter ist schön. Die Wurst ist lecker. Wisst ihr was? Das spielen lassen wir mal. Wir schenken euch die 3 Punkte. Wir essen eine nette Wurst zusammen und dann fahren wir nach Hause. Ist noch nie passiert. Wird nie passieren. Sondern was ist? Die wollen an die Punkte. So. Und jetzt passiert dann natürlich Folgendes. Jetzt bist du, ich sag mal, du bist hier. Und jetzt gibt es ja ganz noch viele andere Menschen so. Und jetzt gehst du hin und sagst so, jetzt wollen wir mal den anderen zeigen, wo es lang geht. Und machen denen mal so richtig Angst. Aber du bist mehr so ein Typ, der sagt irgendwie so, Frauen beim Fußball, das ist irgendwie Käse. Ne? Ich komme zum Beispiel aus einer Zeit, ich bin so fußballermäßig zum Zugucken, weil ich von 1971 bin ich Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre bin ich fußballmäßig sozialisiert worden im Stadion. Und da war das so, die erste Frau, die du gesehen hast im Stadion, war am Kassenhäuschen und die letzte Frau, die du gesehen hast, war am Kassenhäuschen. Das war eine reine Männerveranstaltung. So. Ja, früher war nicht alles schlecht. So, jedenfalls. So, aber du bist jetzt so ein Mensch. Ich mach mal so ein Ball. Also ich nehme das völlig mal fiktiv. Du bist jetzt so ein Sexist wie ich und sagst jetzt irgendwie so: Wir wollen es den anderen zeigen, aber mit den Frauen, das ist schon mal blöd. So, dann streichst du die schon mal aus der ganzen Sache raus. Jetzt fragst du dich kurz: Kriegen die anderen jetzt mehr Angst oder weniger? So, du wandelst jetzt aber hier rüber, weil du sagst, du stehst hier bei den Mädels und sagst, nee, Fußball ist aber mehr so eine Jungs-Angelegenheit. So, jetzt bist du aber so, dass du natürlich eine gute humanistische Bildung durchlaufen hast. Du bist ein Kind deiner Zeit und sagst irgendwie, ich finde alle Fußballfans gut, wenn sie Kerle sind bei Arminia und wenn sie Vegetarier sind. Und schon wird deine Gruppe kleiner. Wieder Frage. Ist das der Moment, wo die anderen sagen, wow, jetzt meint er es ernst? Jetzt kriege ich aber Angst. Weil ungefähr 20 Vegetarier auf der Alm sagen, kommt ihr mal her. Ist irgendwie nicht so beeindruckend, ne? Gemeinschaft. So, das heißt, ich muss natürlich versuchen, dass man die anderen irgendwie mitkriegt. Und erst wenn ich dann so zusammen bin, dann könnte ich ein bisschen Eindruck bei den anderen irgendwie so erzeugen. Ein weltliches Beispiel. Jetzt bist du natürlich viel heiliger. Ich mach mal das Gemeindeding. Gemeinde. Interessanterweise besteht die Gemeinde auch aus Männchen und Weibchen. Hoffentlich. Wart nu. Wenn du jetzt jemand bist, der sagst, Moment, in der Schrift steht aber geschrieben, die Frau schweige in der Gemeinde. Ich sage ja nur, wenn du lesen kannst und das tust. Also, wenn du jetzt so einer sein solltest, der sagen würde, hey, ich nehme diese Bibelstelle sehr ernst und ich möchte das nicht diskreditieren, aber ich nehme das sehr ernst. Und jetzt willst du aber, du möchtest mit der Gemeinde, möchtest du aber jetzt irgendwie was rocken und du willst in der Gemeinde was bewegen, in der Gesellschaft, wo du bist, du willst hier in Bünde was bewegen, sagst aber, hey, ich finde unsere Frauen total toll, solange sie den Mund halten, wird das auch so übersichtlich. Dann könntest du jemand sein, der sagt, ja, Moment, Bibelverständnis, wir müssen unbedingt über das Bibelverständnis reden. Wie hältst du es denn mit der Bibel? So. Und wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der sagt irgendwie so, ich habe eher so ein liberales, mittleres Bibelverständnis, das heißt, ich gehe davon aus, dass die Bibel von Gott inspiriert ist, aber dass das nicht alles irgendwie so für mich so zählt, dann sind wir wieder bei so. Jetzt ist es aber so, bei der Geschichte, der Teufel ist die ganze Zeit am Start. Und zwar auf die Gemeinde, auf deine Geschwister, auf dich. Wenn du das Spielchen spielst, wird es ganz leicht. Nämlich für die. Wenn du dich manchmal fragst, warum machen wir Lobpreis? Dann ist das, dass wir sagen, das hier alles ist totaler Quatsch. Wenn du anfängst, irgendwelche Sachen zu halbieren, wenn du anfängst, dich über andere Leute zu stellen, wenn du deine eigene Erkenntnis über die Erkenntnis der anderen stellst. Lobpreis ist, wir ziehen zusammen eine Kette von Wahrheit um die Gemeinde herum und dann wird es für die Freunde schon mal deutlich schwerer. Weil wir dann nämlich Gemeinschaft sind. Wie kommen wir da jetzt hin? Wie kommen wir da hin, dass das gut und funktional wird? Nochmal, dieses Beispiel ist so ein Ding, Jesus hat einmal gesagt im Markus 3, Vers 24, wenn ein Reich mit sich selbst uneins ist, kann es nicht bestehen. Wenn du in ständiger Opposition mit was auch immer bist, das wird keine guten Früchte bringen. Und die Taktik des Teufels ist genau die. Die Taktik des Teufels ist teilen, vereinzelnd, erlegen. Teilen, vereinzeln, erlegen. In Afrika kann man sich das jeden Tag ganz wunderbar angucken. Da gibt's so schöne große Herden. Gnus, Zebras, so unterschiedlichster Couleur. So, und wenn du jetzt nicht das Modell Elefant bist, wo du dir das leisten kannst, vielleicht alleine auf der Savanne zu stehen, ist das tatsächlich als Gnu oder als Zebra eine ziemlich blöde Idee. Es gibt zwei Sorten von Tieren, die von Löwen gefressen werden. Die toten Alten und die toten Kranken, die häufig noch in der Herde bleiben. Aber viel häufiger landet bei denen auf dem Teller die extra Schlauen. Die sich sagen, ey, läuft doch, läuft bei mir. Guck mal, die ganzen Idioten da hinten, die laufen da hinten mit der großen Herde rum. Ich habe hier mehr Sonne. Ich habe hier auch weniger Staub. So. Das Problem ist, ich nenne mal dieses Gnu irgendwie Hans-Dieter. Dass Hans-Dieter selten davon erzählen kann oder die Hans-Dieter dieser Welt in der Zebra-Szene es ganz selten zu was bringen, dass sie ihre Geschichten lange erzählen können. Weil die Löwen sind immer da. Und die haben immer Hunger. Und die können ihr Handwerk. Und wenn du als Zebra nicht bei der Herde bleibst, bist du tot. Ganz einfach. Weil dann bist du einzeln, dann kommt auch in der Regel nicht ein Löwe, weil mit einem Löwen kann so ein Zebra klarkommen, aber da kommen meistens zwei und drei und schon bist du der Hauptgang. Und das Gleiche kann dir im Geistlichen auch passieren. Und wir müssen uns das im Klaren machen. Der Teufel kommt nie zum Kuscheln. Der kommt nie zum Kuscheln und der kommt nie zum hey, wie geht's dir denn heute? Und ich habe hier irgendwas Interessantes für dich. Das versucht er zwar manchmal, aber nochmal, der Teufel kommt nie zum Kuscheln. Sondern Johannes 10, Vers 10, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Und darum ist es wichtig, zusammenzubleiben. Darum ist es wichtig, dass wir beieinander bleiben. Lutz Predigt vom letzten Mal hat was ganz Wichtiges klargemacht. Gott ist der Souverän. Nicht wir, nicht ich. Gott ist der Souverän. Gott bestimmt. Gott ist nicht mein Ratgeber oder Tippwerfer oder Friseur, wo ich alle 4 Wochen hingehen kann und ihm das Ohr abkauen kann. Sondern Gott ist mein Herr. Amen. Gott ist mein Herr. Und wenn das so ist, dann tue ich das, was Gott sagt. Ich habe mal einen tollen Satz gehört von einem älteren Bruder, der hat gesagt, ein Ja zu Jesus, ein Ja zu Gott ist ein Nein zur Welt. Ein Ja zu Jesus ist ein Nein zur Welt. Wenn ich denke, dass ich das in diese beiden Sachen, wenn ich Welt und Gott, wenn ich denke, dass ich das in meinem Herzen oder meinem Verstand oder meiner Erkenntnis miteinander verbinden kann oder verheiraten kann, wird das nicht funktionieren. Sondern es funktioniert nach dem Prinzip Gottes Ordnung, Gottes Souveränität. Er kann es sagen. Mein Opa war im Zweiten Weltkrieg so ein kleiner Hauptmann. Und das bezeichnet eine Zeit, wo wir in Deutschland einen ganz großen Schlag wegbekommen haben, was Führen und Folgen angeht. Mein Opa hat den ganzen Russlandfeldzug von Tag 1 bis zum Schluss irgendwie mitgemacht. Der hat die ganze Reise einmal komplett irgendwie durchgehabt. Und der konnte damals befehligen, dass er sagte, so, mein Lieben hat er wahrscheinlich nicht gesagt, aber er hat gesagt, so, wir machen heute mit unserer Kompanie, wir ziehen uns zurück. Schulze-Meyer, Klöttenbrink, Sie drei, Sie sichern gerade mal unseren Rückzug. Für die drei Nasen war das klar, das wird eine unglaublich gefährliche Nummer. Die konnten sich angucken und wussten, die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle drei morgen Abend hier widerstehen, ist relativ gering. Die sind aber gegangen. Das war keine Frage. Das war ein Befehl. Ich weiß, wir tun uns damit schwer. Wir tun uns damit schwer, Befehle zu befolgen. Das kennen wir auch gar nicht mehr. Ich stelle mir so eine Situation heute vor. Und dann sagst du so einem Kevin, so einem Konstantin oder so einem Robert, so, da hinten, ne? Da kommt der Feind, wir ziehen uns jetzt zurück, sie gehen in die Richtung des Feindes und halten den auf. Ich frage mich, was da als Antwort kommt. Ja genau, ich fühle mich, lieber Herr Hauptmann Gosch, das fühle ich jetzt gerade gar nicht. Ist das Bio? Können wir nicht mal erst in so einen Empfindungsdialog treten, ob ich das wirklich so will? Ich möchte nicht in so ein Bashing eintreten oder so. Ich finde wirklich, ich ertappe mich manchmal bei so einem Gedanken. Ich bin jetzt 53, ich habe jetzt 5 Enkelkinder und ich habe neulich noch zu Steffi gesagt, vielleicht ist das ein Fehler, aber ich habe neulich noch mal so gesagt, boah, bin ich froh, dass ich nicht mehr irgendwie 13 bin oder 23 irgendwie so. Nicht weil wir damals tollerer waren, nee, ganz bestimmt nicht, aber unsere Zeit war ein bisschen einfacher. Weil ich hatte neulich das Erlebnis, dass ich einen meiner Enkel auf den Schoß hatte und dann gab es mir so einen kleinen Stich ins Herz, weil ich so vor meinem geistigen Auge hatte, muss ich noch mal in irgendeinem Schützengraben liegen? Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe nicht. Aber ich kann euch auch mit Johannes dem Täufer sagen, wer hat euch sicher gemacht, dass dem nicht so ist? Wer hat euch sicher gemacht, dass das nicht so ist? Ich möchte mal fröhlich davon ausgehen, dass sie mich da nicht gebrauchen können. Und dass es auch nicht mehr, dass es hoffentlich nicht dazu kommt. Jetzt habe ich aber 2 Schwiegersöhne, die sind so Anfang, Mitte 30. Ist das für die unwahrscheinlich, dass die mal irgendwann in einem Schützengraben liegen? Ich hoffe sehr. Als ich aber meinen Enkel auf dem Schoß hatte, der noch ein Jahr alt ist, habe ich mir so gedacht, rein weltgeschichtlich, rein geschichtlich, wie wahrscheinlich ist das, dass der mal in so einen Krieg muss und dass irgendwie so eine Nase auf meinen kleinen Hosea schießt. Oder dass mein Hosea auf irgendeine andere Nase schießt, der jetzt genau bei seinem Opa auf dem Schoß ist. Wir wissen nicht, was passiert. Und diese Gefahr, der wir ausgesetzt sind, die Gefahr, die uns als Mensch, die uns als Seele, die uns als Kind Gottes irgendwie betrifft, die ist real. Die ist wirklich da. Und wir müssen uns dieser Frage stellen und wir können uns dieser Frage nur stellen zusammen. In der Welt und in der Kirche gibt es super, super leider viele blöde Beispiele, wie Vertrauen und das Führen und das Folgenprinzip missbraucht werden und auch missbraucht wurden. Es gab Kriege deswegen, theologische Irrwege, sexueller Missbrauch, politischer Extremismus. Die Geschichte ist voll davon, dass Menschen andere Menschen ziemlich schlimm in die Grütze führen können. Und wie können wir das verhindern? Und ich finde, dass die Jahreslosung in diesem Jahr eine unglaublich gute Gebrauchsanweisung, ein Manual ist, um zusammen gut durch Zeiten hindurchzukommen, durch die guten wie die schlechten. Prüft alles und behaltet das Gute. Prüfen, das ist uns Deutschen irgendwie in die Seele gelegt. Prüfen. Zu allem Scheiß können wir sofort was sagen. Haben wir sofort eine Meinung? Haben wir eine Haltung? Haben wir eine Moral? Wir haben eigentlich ein ständiges Verhalten zu irgendwelchen Dingen. Da würde ich uns manchmal so eine italienische Verhaltensweise irgendwie so uns wünschen. So Italiener haben manchmal so diese Haltung von ja gut, ist so. Wir sind aber immer, dass wir sagen, nein, das ist so und so. Vielleicht ist das erste sehr deutsch. Prüft. Wie prüfe ich? Wie prüft der Stefan? Also, die Frage ist die westfälische Frage, die ich mir stelle. Taugt das was? Wenn irgendwas passiert oder wenn ich irgendwas möchte, wenn ich irgendwas sehe, taugt das was? Für mich. Nächste Eskalationsstufe. Taugt das für Steffi und für mich? Nächste Stufe. Steffi. Julia. Ich, Julia, Tochter. Na? So, wenn irgendwas ist und alle drei finden das gut, dann weiß ich, dann ist schon was geschafft. So, wenn alle drei irgendwie zum Beispiel gestern an dem Regal vorbeigehen und sagen, ja, das ist schön, dann weiß ich, gut, das bleibt da hängen. So, dann könnte man das weiterspinnen, wenn man das jetzt so in Richtung Gemeinde denkt. Wenn man das auf so geistliche Dinge irgendwie denkt, dann ist mir zum Beispiel wichtig, was sagt Thomas dazu? Was sagt eine Sandra dazu? So. Das sind Menschen, die ich total schätze und ernst nehme und dessen geistliche Integrität für mich außer Frage steht. Und dann sage ich, wie seht ihr denn das? Und so kann man die Kreise immer weiterziehen. Und je mehr Christen das als gut erachten, desto besser kann es ja sein. Geistig gesprochen ist das so, Gott, da kommen wir zu dem hin, was jetzt ja auch so dann ja auch gewählt werden soll, Gott hat Gemeindeleitungen zum Beispiel eingesetzt und ihnen ein Amt verliehen. Ich selber war auch mal Teil eine Zeit lang von diesem Gemeinderat und ich kann euch aus dem Maschinenraum berichten, ja, genau das passiert dort. Dort werden manchmal so Sachen aufgenommen, die aus den Kleingruppen rauskommen, die aus unterschiedlichen Bereichen rauskommen und da darf das irgendwie wachsen. Und da bereitet man das vor und trägt seine Gemeindeversammlung vor und das ist so unser Weg. Wenn du jetzt sagst, irgendwie, das findest du aber blöd und das findest du übergriffig, weil du hast eine Meinung und deine Meinung kommt aber nicht durch und Dinge findest du weiterhin blöd und man hat es dir vielleicht erklärt, man hat gesagt, irgendwie so, wir sehen das so und so und wir möchten gerne den Weg gehen. Und du bist immer noch dagegen. Dann ist da vorne die Tür. Wenn du eine harte ablehnende Haltung gegen etwas hättest und du würdest sie beibehalten, dann wäre hier kein guter Platz für dich. Das klingt hart und ist es auch. Aber in jeder Gemeinde ist der geistliche Tod wenn jeder einmal im Monat ans Ruder des Gemeindeschiffes will und tödlich beleidigt ist, wenn das nicht für ihn vorgesehen ist. Du willst die Richtung bestimmen? Bekomm erstmal dein eigenes Leben auf die Reihe. Und warte ab, bis man dich fragt und beruft, weil so funktioniert das in Gottes Reich. Wenn du unbedingt lenken willst, kauf dir ein Fahrrad. Wir waren heute bei dem Ding. Wenn du unbedingt lenken willst, kauf dir ein Fahrrad. Wenn du mit deiner Lebenssituation, ihr wart es hoffentlich nicht, wahrscheinlich nicht oder so, aber wenn du mit deiner Lebenssituation kreuzunglücklich bist, im wahrsten Sinne des Wortes, kauf dir ein Fahrrad, fahr durch die Welt. Du hast ja gesehen, wie weit du kommen kannst. Das ist eigentlich nur abhängig von deinem Willen, wie weit du mit deinem Fahrrad kommen kannst. Du kannst auch, das Schöne ist auch, unsere Erde ist rund, du kannst auch immer in Runde fahren. Zwischendurch brauchst du mal ein Boot, aber das kann immer so weitergehen. Die Jahreslosung lädt uns ein, dass wir prüfen, und das tun wir zusammen. Und das tun wir auch. Wir prüfen Dinge, dafür gibt es unsere Kleingruppen. Dafür gibt es unsere Gebetskreise, dafür gibt es einen Gemeinderat, Mitgliederversammlung, unsere Gebetswochenenden. Dort prüfen wir gemeinsam und kommen zu einmütigen Entscheidungen. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Das ist so ein schönes Wort. Einmütige Entscheidungen. Einmütige. Das hat was zusammen, eines Sinnes. Wir sind mutig. Wir wissen nicht immer, ob es alles so funktioniert. Aber wir wollen mutig sein. Aber wir wollen auch mutig sein, den anderen höher zu achten als man selbst, um dann gemeinsam auch weiterzugehen. Römer 15, 5 bis 6. Der Gott aber, der Geduld und des Trostes, gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Einmütigkeit ist das Akzeptanzprinzip in Gottes Reich, bis Jesus wiederkommt. Einmütigkeit ist das Akzeptanzprinzip in Gottes Reich, bis Jesus wiederkommt. Es geht nicht um Mehrheitsentscheidung. Mehrheitsentscheidungen in der Gemeinde führen immer nur in die Grütze. Ich bin seit über 30 Jahren jetzt in frommen Gemeinden unterwegs. Und wenn es darum ging, dass man anfing, nur noch in Mehrheitsentscheidungen miteinander irgendwelche Sachen nach vorne zu bringen, da war der Tod im Topf. Und es ist nicht das, was die Bibel uns lehrt, es ist nicht das, was uns Jesus rät, es ist nicht das, was uns das Neue Testament verrät, über wie kommen wir zu guten gemeinsamen Entscheidungen, wie kommst du zu einem guten Leben. Einmütigkeit ist das Akzeptanzprinzip in Gottes Reich. Und Gott setzt Leitung ein von Menschen, die das wollen. Ist das nicht super? Das ganze Alte Testament funktioniert nach einem ähnlichen Schema. Gott sucht sich irgendeine Nase aus. In der Regel war es ein Kerl. Und dann ging immer eine Litanei los. Von den Jungs ist keiner in der Regel ist jeder aufgesprungen, hat gesagt, jau, Gott, tolle Idee, gut, dass du mich ansprichst. Selbstverständlich führe ich dein Volk aus Ägypten. Das ist eine Spitzenidee. Hat Mose nicht gesagt. Mose hatte eine Ahnung, was das für eine Aufgabe ist. Und Mose hat dann gesagt, nein, kann nicht, will nicht, kann nicht reden, hab was vor. Und so geht das durch die ganze, in der Regel wollten die ganzen Kerle wollten nicht. Und mussten irgendwie überredet werden. Gott musste ihnen irgendwelche Fälle bespaßen. Irgendwie Fell nass, Fell trocken. So. Irgendwie. Und dann fängt das Neue Testament an. Neues Buch, blömp. Und dann kommt Gott zu Maria. Und Maria sagt, okay, auf geht's, wenn du das sagst. Eines der tollsten Dinge, darum ist dieses Ding, wenn du tatsächlich im Kopf hast, irgendwie so von wegen Frauen und Gemeinde und das ist doch vielleicht ein bisschen schangerlich und das sollten nur die Kerle machen. Dir sollte die Analogie des Neuen Testamentes eine ganz deutliche Botschaft senden. Warum sind eigentlich alle entscheidenden Wegmarken immer passiert mit Jesus und Frauen? Jesus und Maria. Die Frau am Jakobsbrunnen. Die letzten Leute, die unter Jesus gestanden haben, bei der Kreuzigung, waren fast ausnahmslos Frauen. Und die ersten, die den auferstandenen Christus gesehen haben, waren auch Frauen. Und dazu muss man ein bisschen die damalige Zeit verstehen. Damals waren Frauen vor Gericht als Zeugen gar nicht zugelassen. Man hat vor Gericht nur Kerle gefragt. Weil je nachdem, wo du damals im Römischen Reich warst, war eine Frau vom Wahrheitsgehalt ihrer Aussage auf der gleichen Stufe wie ein Esel. Wenn du dich dazustellen willst, kannst du das gerne machen. Ist es aber nicht tatsächlich neutestamentliches Denken von Frauen. Wie kommen wir gemeinsam, wie kommst du zu guten Entscheidungen? Indem du Sachen prüfst. Und indem du es nicht alleine tust. Das ist ganz, ganz wichtig. Da sind wir wieder bei dem Ding. Je mehr du dich vereinzelst, desto mehr kannst du dann in die Grütze kommen. Prüfet alles, steht da, und behaltet das Gute. Zweites, alles ist ein tolles Wort. Alles mag ich. Alles ist ein Wort der unbegrenzten Möglichkeiten. Alles meint alles. Auch Quatsch. Wir sind immer so ernst und wir müssen immer alles so richtig machen. Und wenn es nicht richtig ist, dann ist es irgendwie nicht richtig. Und das ist für uns Deutsche immer ganz schwierig, weil wir machen doch immer gerne alles richtig. Und wir haben es immer ganz gerne richtig. Und wenn es nicht richtig ist, dann ist immer einer schuld. Und jetzt kann man sagen, natürlich bist du Christ und sagst, na gut, Schuld ist im letzten Grunde dann immer Gott und Jesus, aber er hat unsere Schuld getragen, bla bla bla. Aber es geht dir trotzdem blöd. Was machst du jetzt damit? Alles prüfen. Auch die Idee von kleinen Leuten. Alles bewahrt auch eine Gemeinde vor so einem Spezialistentum. Denn keiner kann und weiß alles alleine. Es gibt manchmal so Pastoren von altem Schlag, die würden den Satz vielleicht nicht ganz so mitziehen können. Aber heutzutage ist es einfach gut zu wissen, wenn alles gemeint ist, was wir prüfen, dann ist auch erstmal alles da, was möglich ist. Und das Schöne ist, wenn wir alles prüfen sollen, dann brauchen wir auch alle. Wir brauchen alle. Weil jeder ist im Reich Gottes wichtig. Es gibt keine unwichtigen Prinzen oder Prinzessinnen. Es gibt keine unwichtigen Prinzen und Prinzessinnen. Früher war es wichtig, viele davon zu haben als König. Und tatsächlich ist es Gott auch wichtig, dass er viele Prinzen und Prinzessin irgendwie hat. Früher war das deswegen wichtig, weil bei den Kerlen irgendwie auf der Jagd oder bei irgendwelchen Schnupfen gingen auch schon mal ein paar Kerle hops. Also brauchtest du mehr als einen. Wenn du dein Reich irgendwie relativ stressfrei dann irgendwie vererben wolltest. Und bei den Mädels war das so, die konnte man gut verheiraten. Und konnte man Bündnisse schließen. Weil wer überfällt schon gerne die eigene Tochter? Das ist schon schwierig, morgens ins Bad zu kommen. Deswegen haben wir drei Badezimmer. Weil ich stressfrei meinen Tag beginnen möchte. Und ich kann es zum Glück. Also prüfen wir, nachdem wir verstanden haben, wir sollen alles prüfen und das schön zusammen, prüfen wir tatsächlich alles, was uns so auf dem Weg begegnet und wo uns Jesus irgendwie hinführt. Und der Heilige Geist, der ist der Kompass, der uns dann irgendwie darauf einstellen kann und der uns dabei helfen kann. Und das Dritte, das mag ich auch. Und das Gute behaltet. Besitz ist was Tolles. Besitz ist was Tolles. Wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn du auf deiner Terrasse sitzt und du guckst über die Weiten deines Grundstückes und keine Ahnung, es endet nach 15, 50 oder 500 Metern, keine Ahnung, dann ist das ein schönes Gefühl. Wenn ich im Sommer auf meiner Terrasse sitze, denke ich mir, super. Nicht, weil ich denke, meins, Besitz, Land, geil. Sondern weil ich einfach denke, ist das nicht schön. Ich sitze jetzt hier, kann meinen Kaffee und Sonne scheint und Pergola, die ich gebaut habe, steht immer noch. Super. Besitz schafft Möglichkeiten. Wenn du Besitz hast, dann kann man was damit machen. Wenn du Besitz hast, dann können sich Dinge vermehren. Dann kannst du Dinge einsetzen. Besitz, das ist ein schwieriger Satz für uns Deutsche. Besitz schafft auch Freiheit. Wir haben gerade einen Riesen, das wird noch in den nächsten Jahren, wird das ein Riesending irgendwie. Was ist eigentlich Freiheit und bla bla bla. So. Ja, den Kicker fand ich auch immer schon cool. Und Besitz ist tatsächlich, schafft Freiheit. Es ist auch eine Herausforderung, weil Freiheit kann einen auch, oder eine falsch gelebte Freiheit kann einen auch in die Grütze führen. Aber erstmal ist Besitz was Schönes, weil es Freiheit schafft, weil es Unabhängigkeit schafft. Ich bin zum Beispiel dankbar, dass ich keinen Brief bekomme von einem möglichen Vermieter, der sagt, Herr Gosch, im August müssen Sie raus. Das wird mir sehr wahrscheinlich nicht passieren, weil das Haus mir gehört oder uns. Wichtig ist, woran hängt mein Herz? Und was in der ganzen Geschichte, in dem ganzen Jahreslosungsding mit drin steht, ist immer dieser Plural. Es ist niemals Singular, es ist immer die Gemeinschaft, es sind immer alle und mehrere gemeint. Und das Gute behaltet. Ein guter Indikator, ob dein Herz wirklich an Dingen festhält, ist es, ob du es auch sofort verschenken könntest. Das kann ein Haustürschlüssel sein, ein Autoschlüssel, Gitarre, ein Trecker, you name it. Das darfst du für dich prüfen, aber auch nicht alleine. Einsame Entscheidungen sind halt häufig blöd. Frage zum Beispiel deinen Ehepartner, deine Frau, deinen Mann, Freund, Pastor, jemanden, dem du vertraust. Nochmal, darum haben wir Kleingruppen. Und ja, manchmal braucht man auch eine Pause. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr eine kurze Pause auch mal genommen von der Kleingruppe, weil ich jobmäßig so belastet war, dass das nicht anders ging. Aber seitdem ich wieder hingehe, merke ich einfach, wow, es ist einfach cool und es ist toll und es ist wichtig und es ist richtig. Behaltet das Gute. Und in diesem Plural ist es nämlich so, dass darin ein schönes Geheimnis ist. Weil dann nämlich ein Besitz, den du hast, ein gemeinsamer Besitz wird. Es wird ein gemeinsamer Besitz, weil wir alle den gleichen Herrn haben. Und somit gehören auch unsere Häuser im letzten Grunde nicht uns, sondern unsere Häuser gehören Jesus. Unsere Autos gehören Jesus. Alles Zeug, was ich habe, gehört Jesus, weil er mein Herr ist. Und dieses Behalten führt dann zu einem gemeinsamen Besitz. An Erkenntnis, an Weisheit, an Glauben, an Liebe, an Hoffnung. Diese Dinge sind unser wichtigster Besitz. Und der ist auch hochgradig mobil. Der ist feuersicher, wenn man sich gerade so anguckt, was bei den Amis gerade abgeht. Der ist teilbar. Und das Schöne ist, wenn man Erkenntnis, Liebe, Glaube, Hoffnung, wenn man das teilt, dann wird das auch mehr. Und er wird erfahrbar und er wird begehbar. Das wünsche ich euch. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Vielen Dank, Stefan, für die vielen Gedanken, die du uns heute in den Sonntag mitgibst. Und ich denke, es lohnt sich, darüber weiter nachzudenken, vielleicht auch heute im Anschluss an diesen Gottesdienst noch gemeinsam im Gespräch zu sein. Dafür lade ich euch alle ganz herzlich ein zu unserem Coffee Talk im Foyer. Vielen Dank für alle, die etwas mitgebracht haben. Und ja, genießt einfach die Gemeinschaft und das Zusammensein. Ich möchte uns noch zum Abschluss dieses Gottesdienstes mit Gottes Segen verabschieden. Steht bitte dazu auf. Gott sei vor dir, wenn du den Weg nicht weißt. Gott sei neben dir, wenn du unsicher bist. Gott sei über dir, wenn du Schutz brauchst. Gott sei in dir, wenn du dich fürchtest. Gott sei um dich wie ein Mahnmal, der dich wärmt und umhüllt. Ich segne euch im Namen Jesu. Amen.